Hinhören, ein Podcast von Klett.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Max und wir sprechen jetzt über das Thema Gründen. Und zwar mit Rebecca, der Gründerin der veganen Eismarke Nomu, und mit Patrick, dem Erfinder der Tonibox, einem Audiosystem für Kinder. In dieser Folge schauen wir uns das Arbeitsleben der beiden an. Was sind ihre wichtigsten Aufgaben? Wie viel arbeiten sie und was verdienen sie eigentlich so? Außerdem bekommt ihr am Ende noch ganz persönliche Tipps für alle von euch, die auch von einem eigenen Unternehmen träumen. Rebecca, lass uns doch mal mit dir starten. Wie läuft denn so eine typische Woche bei dir ab?
Tatsächlich immer unterschiedlich. Gerade wenn ich viel im Bereich Vertrieb zu tun habe, das ist dann immer so vor der Saison, also klassischerweise Januar, Februar, auch schon Dezember geht es da los, bin ich eigentlich ganz viel bei Kunden, bei Zentraleinkäufern, spreche mit denen, ob sie das Produkt aufnehmen. Dann ja, muss ich viel mit Mitarbeitern sprechen, viel abdelegieren, das Thema Vorträge halten, Interviews geben, spielt auch eine große Rolle bei uns. Ich steuere außerdem noch die PR bei uns, das heißt auch mit den Agenturen da sprechen, dass wir da weiter vorankommen. Ja, und meistens ist es so, dass mein Terminkalender, also ich habe mal irgendwie Tage, wo ich denke, hey, da sind wenige Termine drin, und dann geht es aber doch los, dass das Telefon ständig klingelt, und gerade wenn neue Sorten kommen, spricht man das ab, neue Designs, wenn die Website optimiert wird. Man ist irgendwie in allen Prozessen irgendwie drin und das macht es auch total cool und abwechslungsreich. Und in jedem Unternehmensbereich kann es sein, dass ich an einem Tag mal mitsprechen muss.
Super, echt spannend. Vielen Dank. Patrick, erzähl uns doch auch mal ein bisschen von deinem Arbeitsleben.
Typisch ist vielleicht, dass es diese typische Arbeitswoche zum Großteil gar nicht gibt. Ein Teil ist sehr sauber durchstrukturiert und geplant. Das sind in der Regel immer die Montage und Dienstage. Dort gibt es Regelmeetings mit wichtigen Mitarbeitern des Unternehmens oder Mitarbeitern, die gerade an wichtigen Themen arbeiten, wo wir zusammensitzen und uns updaten gegenseitig. Also Informationsaustausch stattfindet. Ein Stück weit der Blick nach vorne, wo vielleicht auch Probleme gelöst werden müssen, gemeinsam, und Entscheidungen getroffen werden müssen.
Alles klar. Und wie sieht es an den anderen Tagen in der Woche bei dir aus?
Vor Corona war es so, dass Markus und ich eigentlich von Dienstag bis Freitag, Samstag nur unterwegs waren. Viel in Deutschland, Hamburg, Berlin, München, wo viele unserer Lizenz- und Content-Partner sitzen. Also eigentlich war man permanent unterwegs. Oder eben zu Produktionsstätten in Tunesien oder China unterwegs. Oder eben jetzt auch, was das Thema neue Märkte angeht. Wir haben ein Office in London inzwischen. Sind wir auch sehr, sehr oft in London gewesen, zum Beispiel, um dort das Thema Tunis voranzubringen. Extrem abwechslungsreich, was ich auch sehr liebe an dem, was wir tun, weil es so nie langweilig wird und es immer wieder neue Herausforderungen gibt, auf die wir stoßen.
Und was gefällt euch eigentlich so am besten daran, euer eigenes Unternehmen zu führen?
Die Freiheit, Dinge zu machen, die man sich in den Kopf gesetzt hat und ja auch umzusetzen. Das gefällt mir eigentlich am besten daran.
Was wirklich fantastisch ist, ist dieses hohe Maß an Freiheit, was man genießt. Nicht nur, wie man so eine Arbeitswoche bewältigt und auf welche Themen man geht, worum man sich kümmert, um eben dann das Unternehmen voranzubringen. Es ist auch die Freiheit, schnell Entscheidungen treffen zu können.
Wenn man euch beiden so zuhört, dann bekommt man ja direkt Lust, sich selber auf den Weg in die Selbstständigkeit zu machen. Aber mal ehrlich, gibt es vielleicht auch Dinge, die euch an eurem Job nerven?
Klar, also man muss damit zurechtkommen, dass man im Endeffekt always on ist, ne? Also dieses Abschalten, das muss man wirklich lernen, weil du bist ja nie fertig. So, das ist das Problem. Und wenn Nomu oder wenn die Arbeit auch mein Leben ist, dann ist ja irgendwo ein Gedanke immer da und da muss man sich echt dran gewöhnen können. Ich habe das direkt zu Anfang bei der Gründung gemerkt, dass ich quasi an Nomu gedacht habe, wenn ich aufgewacht bin, und wieder daran gedacht habe, wenn ich eingeschlafen bin. Und das war halt für mich völlig neu. Du hast einfach eine ganz andere Verantwortung, die du mitträgst.
Und wie gehst du damit um?
Ich sage immer, da hilft auch eine gute Portion Gelassenheit, weil man darf sich die ganze Last, die da vielleicht auf einem lastet, und die Verantwortung gar nicht so aufbürden und jeden Tag darüber nachdenken, dass man für viele Menschen die Verantwortung trägt, dass sie ihr Brot verdienen können, sondern sein Bestes geben und die Dinge auch so nehmen, wie sie kommen. Und ich lebe so nach dem Motto, dass es immer einen Weg gibt und immer eine Lösung, egal für welche Herausforderung. Und das gibt mir eigentlich die nötige Grundgelassenheit, dass alles gut wird.
Patrick, wie ist es bei dir? Wie hat dich deine Gründung persönlich geprägt?
Ich habe unglaublich viel gelernt in der Zeit, etwas, was ich auch unbedingt erreichen wollte mit der Entscheidung, die Tonis zu machen. weil ich einfach so viele neue Bereiche kennengelernt habe, von denen ich vorher keine Ahnung hatte, die aber durchaus spannend sind, egal ob es das Thema Finanzen, Vertrieb, Produktion sind. Alles Themen, die sehr, sehr spannend sein können. Und da habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt und viel gelernt, was mich sicherlich auch verändert hat. Und ich glaube, so anknüpfend an den Punkt vorher, das Thema Entscheidungen zu treffen, das habe ich sehr schnell gelernt, wie essentiell es ist, um voranzukommen. Das war vorher in meinem alten Job in der Geschwindigkeit nicht nötig und in der Qualität. Für Tonis war das extrem wichtig. Das habe ich, glaube ich, sehr schnell gelernt. Und das ist auch etwas, was sich jetzt irgendwie, glaube ich, in mir so manifestiert hat und nicht unbedingt auch immer positive Auswirkungen hat, zum Beispiel im Privatleben. Manchmal ist es besser, wenn man Entscheidungen nicht sofort trifft, sondern wenn man sie nochmal abstimmt. Und das schwappt auch ins Privatleben rein, diese Haltung, schnell Entscheidungen treffen zu wollen. Aber vom Grundsatz her würde ich sagen, ist es eigentlich das, was mich am ehesten geprägt hat.
Okay, wow, das ist ja echt spannend zu hören, was sich da alles verändert hat bei dir. Wie ist das denn beim Thema Gehalt? Also verdienst du heute als Unternehmer mehr als früher in deinem Job als Kreativdirektor?
Ja, das tue ich. Aber ehrlich gesagt, ist mir jetzt auch total egal. Hört sich so platt an, aber ich habe vorher auch gut verdient. Zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann ein tolles Leben führen und eine Familie ernähren und wir können eigentlich alles uns das leisten, was wir uns leisten wollen. Insofern, meine Ansprüche sind da vielleicht auch nicht so gigantisch. Jetzt verdiene ich mehr, aber das ist nicht der Grund, warum ich das mache und warum Markus und ich das machen. Was uns begeistert, ist die Tatsache, dass wir ganz viele Leute mit unserem Produkt überzeugen können. Das Gefühl, dass wir ein tolles Produkt entwickelt haben, das ist das, aus dem du Energie und Spaß ziehst und nicht das Geld, was du damit verdienst. Das ist dann eine Konsequenz daraus, wenn du etwas mit Leidenschaft gut machst und es erfolgreich ist, dass dann auch die finanzielle Seite sich vielleicht positiv verändert. Aber aus meiner Perspektive sollte das niemals der Antrieb sein. Das ist die logische Konsequenz, wenn es gut läuft. Aber ich glaube nicht, dass es der Antrieb sein darf.
Wie ist es bei dir, Rebecca? Kannst du uns verraten, was du verdienst?
Das wäre, also meinen aktuellen Lohn zu sagen, wäre mir tatsächlich etwas unangenehm. Aber ich kann nur so viel sagen. Wenn man gründet, dann sollte man das nicht aus dem Grund machen, dass man denkt, ich kann jetzt hier richtig viel verdienen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so dieses typische Berliner Bild von Startups mit E-Rollern und Backsteinhäusern und irgendwie viel Geld ein bisschen falsch ist, weil es bei uns wirklich auch am Anfang echt so war, dass wir all unser Erspartes reingesteckt haben. Wir haben Privatschulden aufgenommen für die erste Produktion und wir haben ziemlich lange gar nichts bei Nomo verdient, sondern mussten nebenbei noch jobben gehen und von unseren Eltern unterstützt werden, damit wir uns über Wasser halten können. Haben dann in Köln ein Gründerstipendium bekommen von 1.000 Euro pro Monat, was auch nicht viel ist. Also man hat einfach studentisch gelebt in einer kleinen Einzimmerwohnung und das war's. Das Gute ist, wenn man so viel arbeitet, dann muss man auch nicht so viel ausgeben, wenn man wenig Freizeit hat. Und tatsächlich zahlen wir uns selber erst ein Gehalt aus seit genau einem Jahr. Also Januar 2020 habe ich das erste Mal was über Nomo verdient und davor im Endeffekt 4 Jahre gar nichts. Da muss man einfach bereit für sein, weil der Glaube an die Firma und die Marke ist so groß, dass ich sicher bin, das zahlt sich alles am Ende des Tages aus, aber man darf nicht früh zu gierig werden und sagen, ich will jetzt hier das große Gehalt verdienen. Das kann man sicherlich in anderen Unternehmen als Angestellter eher früher, aber irgendwann denke ich, dass da ein Turning Point kommt und dass man als Unternehmer dann mehr verdient, als wenn man irgendwo angestellt ist, zum Beispiel, wenn wir dann 30 sind.
Ja, vielen Dank für diese ehrliche Antwort und ich würde sagen, der Weg von Patrick hat ja gezeigt, dass dieser Turning Point tatsächlich realistisch ist. Wenn ihr euch jetzt nochmal zurückerinnert an eure Schulzeit, also als ihr so 15, 16 Jahre alt wart, wusstet ihr da eigentlich schon, dass ihr mal eine Firma haben wollt?
Nein, das wusste ich überhaupt nicht. Ich wollte super gerne Moderatorin werden und habe deswegen PR und Kommunikationsmanagement in Köln studiert. Und mein erster Werkstudentenjob, das war in einem Startup und der hat mich im Endeffekt zum Gründen gebracht, weil ich fand das so cool. Ich bin da eingestiegen, da waren wir 15 Leute. Nach 6 Monaten waren wir schon 30 Leute und es war so ein cooles Flair und die wollten auch nichts Geringeres als die Weltmarktführerschaft und wollten schnell wachsen, hatten sehr ambitionierte Ziele und das fand ich einfach super, super cool. So ganz naiv gesprochen, ein großes Team haben, mit dem etwas bauen, was über einen hinausgeht, etwas, was andere Menschen begeistert. Und dann habe ich gedacht, cool, ich finde die Gründer so charismatisch und toll, ich will jetzt auch gründen.
Wahnsinn, ja, und genau so kam es dann ja auch. Patrick, warst du denn schon in der Schule der geborene Gründer?
Nee, bei den Tonys war das Gründen eigentlich auch das notwendige Übel, um dieses Produkt zu entwickeln. Also ich bin auch nicht angetreten und gesagt, ich gründe jetzt und ich gucke mal, was ich mache, sondern ich hatte die Idee zum Produkt. Dann war relativ schnell klar, wenn ich das Produkt realisieren will, dann heißt es eben gründen und Unternehmen aufbauen. Mit 15, 16 wusste ich aber immerhin auch schon sehr klar, dass ich was mit Grafikdesign machen möchte. Ich hatte das Glück, in meinem privaten Umfeld über meinen Schwager Einblick in diesen Bereich zu bekommen und das hat mich begeistert und fasziniert und insofern war ich da schon sehr schnell auf dem Trip, was mit Grafikdesign machen zu wollen. Bin dann so ein Stück weit in die Angestelltenkarriere nach dem Studium gerutscht, habe aber parallel auch immer Projekte gemacht, die eher vielleicht unternehmerischen Charakter hatten, also parallel zum Job. Mich hat das Thema Unternehmertum als solches gar nicht so sehr bewegt oder etwas, was ich angestrebt habe. Ich war eher immer inhaltlich getrieben, von Projekten getrieben. Und die konnten im Angestelltenmodus genauso spannend sein wie unter eigener Verantwortung. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich so das wirklich komplett auf eigenen Beinen stehen, was eigenes Gründen viel eher tun sollen, weil es eine fantastische Erfahrung ist, weil es einem unglaublich viel gibt.
Super, dann kommen wir doch mal zur letzten Frage für heute. Ihr habt ja beide schon einiges erlebt seit dem Start eurer Unternehmen und viele Herausforderungen gemeistert, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid. Was sind denn so die wichtigsten Tipps, die ihr Schülerinnen und Schülern geben könnt, die auch mal den Traum vom eigenen Business leben wollen?
Ja, mein wichtigster Tipp ist im Endeffekt einfach machen. Also sich nicht vor dem Leben scheuen und vor den Erfahrungen, sondern einfach drauf loslegen. Und ich sage mir immer selber, was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall scheitert man, aber ist auch nicht schlimm. Also dann hat man daraus gelernt, eine tolle Erfahrung gemacht. Und man weiß es ja nicht. Wenn man es nicht ausprobiert, dann wird man nie wissen, was draus geworden ist. Und einfach offen durch die Welt gehen, Dinge ausprobieren und ja, in vollen Zügen leben. Und dazu gehört auch einfach das zu machen, worauf man gerade Lust hat und auszuprobieren und keine Angst vorm Hinfallen zu haben, weil man kann immer wieder aufstehen.
Ich glaube, was ich so für mich als wirklich sehr spannend wahrgenommen habe und als wichtigstes Learning ist, wenn man eben mit dieser Begeisterung so ein Thema startet, sich durch nichts vom Weg abbringen zu lassen. Also es gut zuzuhören und viele Leute aufzusuchen, die das reflektieren, was man im Kopf hat und das dann immer wieder auch mit in eigene Überlegungen mit einfließen zu lassen. Also viel über die Themen sprechen, die einen bewegen und die man machen möchte, sich austauschen mit anderen, ist extrem wichtig. Aber eben auch auf sich selbst setzen, an sich selbst glauben und Dinge vorantreiben und sich durch keine Hindernisse aufhalten lassen, weil du wirklich, und das ist so eine Erfahrung, die neben den Entscheidungen wir auch sehr schnell gemacht haben, du bist natürlich permanent auch mit großen Herausforderungen und Problemen beschäftigt. Aber irgendwann merkt man, dass man wirklich jedes Problem aus dem Weg räumen kann. Und das gibt einem ein unglaubliches Vertrauen darauf, dass man alles lösen kann. Und dann werden die Probleme plötzlich viel kleiner, als sie vermeintlich sind, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Und dann macht das Spaß. Also diesen Spaß daran zu entwickeln, Probleme aus dem Weg zu räumen, das hilft einem ungemein voranzukommen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, so schnell wie möglich als Modus für sich erkennen sollte. Jede Herausforderung oder Problem wirklich als Herausforderung zu sehen, das ist so ein plattes, weiß ich nicht, hört man so oft und hört sich so platt und einfach an, aber es ist tatsächlich so.
Lieber Patrick, liebe Rebecca, ich danke euch ganz herzlich für dieses inspirierende Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Danke dir, Max.
Ganz lieben Dank, Max. Mach's gut. Alles Gute.
Das war der dritte Teil von unserem Wirtschaftspodcast zum Thema Gründen. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und natürlich viel Erfolg bei euren unternehmerischen Plänen. Unsere Gäste waren Patrick Fassbender, geschäftsführender Gesellschafter von Boxine, und Rebecca Gökel, Geschäftsführerin von Nomu. Interview und Produktion Maximilian Nowroth. Rechteinhaber Ernst Klett Verlag GmbH 2021.